wo ich eigentlich ganz gern in euren Kopf reingucken können würde. Keine Ahnung, was ihr jetzt denkt zu diesem Bibeltext. Ich muss euch gestehen, als ich ihn zum ersten Mal gelesen hatte, weil ich wusste, heute ist Gottesdienst, habe ich gedacht, naja, einigermaßen belanglos, unbedeutend, lapidar. Ich habe mich gefragt, warum wird so ein Text rausgesucht als Predigttext für einen Sonntag? Und dann hat es ein bisschen gebraucht. Erst als ich an die Vorbereitung gegangen bin, wurde der Text irgendwie interessant für mich. Ich habe mich zuerst mal ein bisschen mit dem Autor der Geschichte, die hier geschrieben ist, mit aus dem Matthäus-Evangelium befasst und habe festgestellt, dass das ein Mensch sein muss, der in zwei Welten lebt oder gelebt hat. Stellt euch vor, ihr lebt irgendwo in Syrien als Flüchtling. Nicht heute, aber in einer Zeit, in der es auch nicht viel besser war. Stellt euch vor, euer Heimatland Israel ist besetzt worden durch die Römer. Der Aufstand gegen die Römer ist fehlgeschlagen. Über 1 Million Juden sind tot. Jerusalem samt dem Tempel komplett zerstört. Hunderttausende fliehen ins Ausland, darunter auch du. Irgendwo findest du einen neuen Platz in Syrien. Man gewährt dir damals Asyl, vielleicht in Antiochia oder in Damaskus oder irgendwo in einer anderen Stadt. Aber du hast noch ein zweites Problem, denn unter den jüdischen Flüchtlingen bist du ein Außenseiter und das lässt man dich deutlich spüren. Du hast keinen Platz mehr in der Synagoge, denn du bist Christ geworden. Und für viele Juden bist du dadurch ein Verräter, der Anhänger von irgendeiner merkwürdigen Irrlehre und allein und ausgegrenzt. So ungefähr kann man sich die Situation von demjenigen vorstellen, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Übrigens, wir wissen nicht, ob der wirklich Matthäus hieß. Es gibt nirgends einen Namenshinweis in dem Evangelium. Wahrscheinlich schrieb er so um 70 nach Christus, vielleicht ein bisschen später, und es war keine gute Zeit. Erst recht nicht für Christen. Das, was man alles erleben konnte, was man gehört hat und gesehen hat und erlitten hat, das hat sicherlich genug Anlässe dafür gegeben, zu jammern. Anlässe, um an der guten alten Geschichte von Jesus zu zweifeln. Anlässe dazu, den Glauben an den Nagel zu hängen. Wenn ihr euch einfühlt in diese Situation und dann überlegt, ihr hättet jetzt vor, so eine Jesus-Biografie zu schreiben, wie wird sich denn das bei euch anhören? Vielleicht ein bisschen verhalten, distanziert, mit vielen Vielleichts und vielleicht war es so oder so, Relativierungen. Im Matthäus-Evangelium klingt es nicht so. Da ist keine Spur von Gejammer und keine Verzweiflung, stattdessen die Bergpredigt, Wunder und Heilungen, Gleichnisse über das Himmelreich, ein Auferstehungsbericht und ganz am Ende dann die Zusage, ich bin bei euch an allen Tagen bis ins Ende der Welt. Wie kann jemand, der in so einer Situation ist, sowas schreiben? Habe ich mich gefragt. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Schreiber dieses Evangeliums nicht nur in der Welt, die man hören, sehen, anfassen, erleben, erleiden kann, zu Hause war, sondern dass er auch noch in einer anderen Wirklichkeit daheim war. Und dass diese andere Wirklichkeit in ihm war und um ihn war, dass sie ihn erfüllt hat und ihn getragen hat. Die Wirklichkeit Gottes, die Gegenwart Jesu, das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Welt Gottes, die irgendwie ziemlich verborgen und unsichtbar ist, aber eben trotzdem da ist, trotzdem Wirklichkeit, Realität ist. Leben in zwei Welten, Glauben in zwei Welten. Mein nächster Schritt war dann, dass ich mir diese Geschichte so ein bisschen näher angeschaut habe und meine erste Entdeckung war, diese zwei Welten, diese zwei Wirklichkeiten kommen in dieser Geschichte auch vor. Am Anfang steht eine schlechte Nachricht aus der sichtbaren Welt. Der Johannes, der Jesus getauft hat, der zur Umkehr aufgerufen hat, der angekündigt hat, dass jetzt das Himmelreich anfängt, der wurde verhaftet, gefangen genommen, kaltgestellt, mundtot gemacht. Das hätte schon das Ende von dieser ganzen neuen Bewegung sein können. Ganz am Ende von diesem Bibelabschnitt steht dann eine gute Nachricht aus dieser unsichtbaren Welt Gottes, ausgesprochen von Jesus. Das Himmelreich Gottes wird sichtbar in der Welt. Und zwischen diesen zwei Polen, zwischen der schlechten Nachricht von der Verhaftung von Johannes und der Ankündigung von Gottes Reich, ist diese ganze kleine Geschichte aufgespannt. Und das fand ich dann wirklich spannend, wie da diese beiden Pole da sind. Für mich ist das so ein Bild geworden für christliches Leben. Man kann Christen als Menschen verstehen, sehen, die in zwei Welten leben. Hoffentlich sind wir auch Leute, die was wissen von Gottes Welt. Hoffentlich ist das für uns eine Welt, aus der wir Kraft schöpfen, aus der wir inspiriert werden, aus der wir Orientierung bekommen, Kraft, Hoffnung für unser Leben. Und hoffentlich sind wir auch in der anderen Welt, in der sichtbaren Welt daheim. Nehmen wir an dieser Welt Anteil und gestalten sie mit, bewusst und verantwortungsvoll als Christen. Allerdings zwischen diesen beiden Welten, zwischen diesen beiden Wirklichkeiten ist eine Spannung, eine Diskrepanz, die spannend sein kann für uns. Die Karikatur von vorhin hat es ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Vielleicht können wir sie gerade nochmal angucken. Da ist einerseits die Krippenszene, die Weihnachtsbotschaft. Christ, der Retter, ist da. Jetzt geht sie wieder auf die Tür ins schöne Paradies, singen wir. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und dann auf der anderen Seite der Lastwagen, der die ganze heile Glaubenswelt wegschieben will. Der Lastwagen, der vielleicht steht für alle schlechten Nachrichten aus dem Fernsehen und aus dem eigenen Leben. Für all die Nachrichten, die unserem persönlichen Glauben widersprechen, die uns ins Fragen bringen, wo ist denn da Gott? Warum lässt er das alles zu? Warum kann in unserer Welt so viel Schlimmes stattfinden? Wo ist da der Frieden auf Erden? Schon mal weitermachen. Ich glaube, wir alle müssen als Christen mit dieser Spannung zwischen der Welt des Glaubens und der erlebbaren Welt, zwischen Himmel und Erde, umgehen und klarkommen. Wir müssen Antworten darauf finden, wie die großen Worte der Bibel zu unserem erlebbaren Alltag passen. Wie ist es zum Beispiel mit dem Jesaja-Zitat, das mitten in diesem Predigttext da von Jesus zitiert wird oder von Matthäus eigentlich zitiert wird? Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und für alle, die im Land des Todesschattens wohnen, strahlt ein Licht auf. Vielleicht kommen euch diese beiden Sätze aus Jesaja 8 und 9 bekannt vor. Wäre kein Wunder, weil sie kommen ganz oft in der Weihnachtszeit vor, in Weihnachtsgottesdiensten auch oft. Das liegt auch an diesem Autor, an Matthäus, der das, was man sehen kann, gedeutet hat. Er hat das, was passiert ist in dieser Geschichte, nicht so gedeutet, dass Jesus nach Kapernaum flieht, um dort unterzutauchen, sondern dass es dafür gute Gründe gab, dass es nämlich eine Erfüllung von alttestamentlicher Prophetie von Jesaja ist. Er hat es so gedeutet. Wenn wir Weihnachten feiern, dann hat diese Metapher von Licht und Dunkelheit immer Hochkonjunktur. Bei den Hirten auf dem Feld von Bethlehem wird es mitten in der Nacht plötzlich hell, als die Engel kommen. Ein heller Stern zeigt den drei Magiern aus dem Morgenland den Weg zur Krippe. Und der 6. Januar für die Katholiken, heilige drei Könige, für uns Epiphanias, für die Orthodoxen, das Weihnachtsfest, der steht mindestens in unserem Losungsbüchle unter dem Bibelwort aus dem 1. Johannesbrief, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Jesus sagt später von sich selber, dass er das Licht der Welt ist und dass wer mit ihm geht, nicht im Dunkeln bleiben wird. Und im Petrusbrief, 2. Petrusbrief, glaube ich, und in der Offenbarung, da wird Jesus sogar als der Morgenstern bezeichnet, als der Stern, der das Ende der Nacht ankündigt. Deswegen unser erstes Lied mit dem Morgenstern. Lauter biblische Aussagen. Aber was ist wirklich dran? Wie viel Licht ist durch Jesus tatsächlich ins Dunkel gekommen? Wie viel Lux hat dieses Licht der Welt wirklich? Wie weit kann das eigentlich strahlen? Strahlt über Menschen im Land des Todesschattens wirklich ein helles Licht auf, so wie es da steht? Und hinter dieser Frage steht noch eine größere Frage. Taugt das, was wir als Christen glauben, wirklich für die echte Realität? Oder ist das, was wir an Weihnachten feiern, das, was wir im Gottesdienst, beim Beten, beim Bibellesen oder im Hauskreis glauben und erleben, ist das nur wie so eine Art Virtual Reality Erlebnis, wo man sich eine fromme Brille aufzieht und plötzlich in einem ganz anderen Film ist, der aber leider mit der echten Wirklichkeit überhaupt gar nichts zu tun hat? Ich muss zugeben, dass mich diese Frage eigentlich immer wieder mal beschäftigt. Ganz existenziell, und ich will euch so meine persönliche Antwort auf diese Frage nach der Spannung zwischen dem Erlebbaren und dem, was wir glauben, weitergeben. Das Erste, diese Welt ist durch das Kommen Jesu keine heile Welt geworden. Machen wir uns überhaupt nichts vor, es gibt keinen Frieden auf Erden heute. Es gibt Menschen, die fühlen sich da wie im Land des Todesschattens. Auf der ganzen Welt gibt es die und die gibt es wahrscheinlich auch hier unter uns. Vielleicht sind einige von uns krank oder haben Schmerzen. Oder das sind Leute unter uns, die sich nach einer Partnerschaft sehnen und einsam fühlen. Vielleicht aber auch Menschen, die vor dem Scherbenhaufen ihrer Partnerschaft stehen. Menschen, die endlich den richtigen Arbeitsplatz wollen. Verzweifelte, psychisch Kranke, Trauernde. Menschen, die seit Jahren mit den gleichen Problemen kämpfen und nicht weiterkommen. Und das alles, obwohl sie gleichzeitig auch Christen sind, glaubende Menschen. Wie viele Geschichten könnten wir uns heute Morgen dazu erzählen, wenn wir die Offenheit dazu hätten? Das Zweite, ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass durch unseren Glauben plötzlich das alles weg ist, alles in Ordnung kommt, alles gut wird, alles glatt läuft in unserem Leben. Ich glaube aber, und das ist für mich die Weihnachtsbotschaft, dass wir damit nicht allein sind, sondern dass Jesus bei uns ist, Licht in unserer Dunkelheit. Gerade wenn es dann schwierig wird bei uns, möchte Jesus bei uns sein. Jesus hat nicht nur einmal gesagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, oder die Kranken interessieren mich, für die möchte ich der Arzt sein, oder kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch froh machen. Das ist die Zusage Jesu. Das Dritte kann man nachlesen in den Evangelien. Überall dort, wo Jesus aufgetaucht ist, da sind diese großen Worte von ihm auch eingelöst worden. Da ist was passiert, was heilsam war. Ein paar Verse nach diesem Bibeltext kann man lesen. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Reich. Er heilte jede Krankheit und jedes Leiden im Volk. In ganz Syrien wurde bekannt, was er tat. Und sie brachten alle zu ihm, die irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen hatten, auch Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Da ist es also passiert, dass tatsächlich Dunkelheit in Licht verwandelt worden ist. Aber es war damals nur im Nahbereich Jesu. Die Leute sind zu Jesus gekommen. Vielleicht ähnlich wie wenn eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug leuchtet in der Dunkelheit. Es hat nur eine begrenzte Reichweite, ein Lichtkegel. So scheint es mit Jesus und mit den Schwierigkeiten in unserer Welt zu sein. Jede Heilungsgeschichte, jede Wunder, das von Jesus berichtet wird, findet irgendwie in der Nähe statt. Da findet drumherum auch eine direkte Begegnung statt. Das ist das, womit wir auch rechnen können, womit ich rechnen will. Dass in der Begegnung mit diesem Jesus was Heilvolles passiert. Klammer auf, es wird nicht jeder gesund und wir sterben alle auch. Es findet definitiv auch in unserem Leben Dinge statt, die uns nicht gut tun, sondern zu schaffen machen. Aber Jesus ist dabei und kann auch in dem Schwierigen sein Heil reinbringen. Ich will jetzt keine großen persönlichen, privaten Geschichten ausbreiten, aber ich würde sagen, dass ich das auch so erlebt habe, dass durch meinen Glauben, durch meine Geschichte mit Gott manches besser gut geworden ist in meinem Leben. Und da bin ich, wenn ich dann mal dran denke, auch dankbar dafür. Und ich bin überzeugt davon, dass viele, viele von uns hier auch solche Geschichten erzählen könnten, wo was gut geworden ist durch das, dass Gott reingewirkt hat in unser Leben. Und die sollten wir uns dann vielleicht auch mal erzählen, diese Geschichten. Immer wenn das passiert, dann wird wahr, was ganz am Ende von diesem Bibeltext steht, das Himmelreich wird sichtbar in der Welt. Vielleicht muss man dieses Sichtbarwerden von Gottes unsichtbarer Welt in unserer Welt vorstellen wie so ein Polaroid-Foto. Also früher gab es die ja noch, ich weiß nicht, wer von euch das noch miterlebt, hat diese Kameras, die man Klick macht und dann kommt da so ein Ding gleich raus und dann muss man das schütteln, es dauert ein paar Minuten und allmählich kriegt das Bild dann Konturen und Farben und Klarheit, man kann was erkennen. Vielleicht wird so das Himmelreich sichtbar in unserer Welt. So wie das Licht einer Taschenlampe nicht alles ausleuchtet, so ist auch das Himmelreich nicht allgegenwärtig. Der Himmel auf Erden ist nicht in Sicht. Dass unsere Welt mal völlig verändert wird, ganz anders wird, richtig gut, friedlich, gerecht, von Liebe erfüllt, das ist nicht Realität, sondern Zukunftshoffnung, christliche Zukunftshoffnung, dass Jesus das macht, was wir nicht hinbekommen. Aber wir können und müssen uns dazu verhalten, zu dem, was Jesus tun will in dieser Welt. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, ob wir ein Teil des Problems dieser Welt sein wollen oder ein Teil der Lösung. Wahrscheinlich sind wir beides. Aber Jesus will uns auf der Lösungsseite einsetzen, will uns bei sich haben. Wir sollen mitmachen bei dem, was er vorhat in dieser Welt. Die Umgestaltung der Welt sollen wir mitbetreiben in unserem Nahbereich. Und deshalb passt dann auch vor diesen letzten Satz noch der Dreiwortsatz, ändert euer Leben. Bei Luther steht da, tut Buße. Das klingt dann immer ganz schlimm, nach büßen müssen und so. Und schrecklich und unangenehm. Was ist da damit gemeint, mit diesem ändert euer Leben? Ich glaube, es ist gemeint, dass wir in diesen Nahbereich Jesu kommen sollen, immer wieder, damit er uns heilsam berühren kann, da wo was Dunkles an uns ist. Ich glaube, es ist auch damit gemeint, dass wir erkennen sollen, dass das Böse, Dunkle nicht nur draußen irgendwo in der Welt bei anderen Menschen um uns herum existiert, sondern dass es auch an uns selber klebt. Dass wir nicht nur Opfer sind von irgendwelchen dunklen, schwierigen, sondern selber womöglich auch Verursacher, Täter. Und dies ist unser persönliches Dunkel. Das soll man zu Jesus bringen, damit er sein Licht drauf strahlen lassen kann, damit er daran was verändern kann. Die Verwandlung der bösen Welt soll in mir beginnen. Meine Innenwelt, meine Gedanken, meine Stimmungen, meine Einstellungen, die nicht in Ordnung sind, die sollen erträglicher, anders, besser, gesünder werden. In mir drin. Und das soll dann und kann dann Kreise ziehen. Ich werde vielleicht umweltverträglicher. Also meine Mitmenschen müssen nicht mehr so viel unter mir leiden, wie sie das vielleicht jetzt noch tun müssen. Und dann werde ich hoffentlich durch Gottes Wirken an mir selber einer, der Licht ins Dunkel bringt. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Dann werde ich vielleicht selber einer, der mit dafür sorgt oder beteiligt ist, dass Gottes Herrschaft der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit in dieser Welt sichtbarer wird, das Himmelreich sichtbarer wird. Das wünsche ich uns. Am Ende dieser Predigt möchte ich euch einladen, lebt in dieser geistlichen Wirklichkeit, in der Nähe Jesu. Holt dort eure Orientierung und eure Kraft her. Macht dort aber auch alles zum Thema, was euch bewegt, was euch betrifft an Schwierigem und wo ihr selber vielleicht schwierig seid. Lasst euch dort verändern, heilen und inspirieren, damit ihr in der dunklen Welt, in der Dinge passieren, die Gott nicht will, glauben könnt und selber Licht in diese Welt bringen könnt. Amen.